Ein Partner sollte immer versuchen, das jeweils Beste aus dir herauszuholen. Was aber, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die zutiefst krank sind und sich immer tiefer in die Abgründe der menschlichen Psyche pushen? Genau das ist in unserem heutigen Fall passiert. Es ist der Fall der Saddleworth-Taten. Und damit herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Bevor es losgeht, würde ich gerne noch zwei Punkte ansprechen. Der erste ist, einmal Danke zu sagen für den Support unter dem letzten Video. Der letzte Eisberg hat mich ein Jahr an Arbeit gekostet und dass so viele von euch ihn geschaut haben, hat mich wirklich sehr gefreut. Vor allem, da der Algorithmus den Kanal gerade aktiv ignoriert. Das bedeutet, dass fast keine neuen Zuschauer mehr kommen, denn sie bekommen den Kanal einfach nicht vorgeschlagen. Falls ihr also neu hier seid, lasst doch gerne ein Abo da. Der zweite Punkt, über den ich sprechen möchte, ist, warum so lange keine Videos kamen. Wie ihr vielleicht an dem Hintergrund erkennt, bin ich vor kurzem umgezogen und das hat sehr viel Ressourcen gefressen. Ich bin immer noch nicht so zufrieden mit dem Aufbau meines Studios, weshalb die Qualität in diesem Video vielleicht auch ein wenig schlechter sein könnte als das, was ihr sonst von mir gewohnt seid. Ich arbeite aber aktiv daran, dass wieder alles so ist wie vorher. Ich mache YouTube immer noch nebenberuflich. Ich verdiene mit YouTube kein Geld. Ich muss sogar für ganze Lizenzen, die ich habe, draufzahlen, um überhaupt diese Videos machen zu können. Entschuldigt also, dass es manchmal ein bisschen länger dauert, bis diese Videos fertig sind. Ich versuche jetzt aber wieder öfter Videos zu posten, denn zumindest das Grundgerüst meines Studios steht wieder. Beginnen wir aber mit dem heutigen Fall. Dem Fall der Saddleworth-Taten.
Unser heutiger Fall führt uns ins Vereinigte Königreich der 60er Jahre. Dort müssen wir über zwei Menschen sprechen, deren Zusammenkunft zu einer der unverständlichsten Taten des Landes geführt hat. Der erste dieser beiden Menschen ist Ian Brady. Ian Brady wurde am 2. Januar 1938 in Glasgow, Schottland geboren. Seine Mutter war Margaret Stewart, die von allen nur Peggy genannt wurde. Sie arbeitete als Bedienung in einem Teezimmer. Sie war unverheiratet und die Identität des Vaters von Ian konnte nie zweifelsfrei festgestellt werden. Peggy selbst sagte, dass er ein Journalist war, der für eine Zeitung in Glasgow gearbeitet hatte, jedoch starb er 3 Monate vor Ians Geburt. Da sie selbst kaum Geld verdiente, musste sie Ian in die Obhut einer Pflegefamilie geben. Ian kam also bei dem Paar Mary und John Sloan unter, die selbst bereits 4 Kinder hatten. Er wurde dort zu Ian Sloan umbenannt, aber blieb in engem Kontakt mit seiner Mutter, welche ihn immer mal wieder besuchte während seiner Kindheit. Als Brady dann 9 Jahre alt war, entdeckte er seine Vorliebe für die Natur. Seine Adoptivfamilie nahm ihn eines Tages mit zum Loch Lomond, einem Süßwassersee, welcher Zentralschottland von den Highlands trennt. Ebenfalls in diesem Jahr erwachte aber auch eine sadistische Ader in Brady. Laut einigen Quellen fing er in diesem Zeitraum nämlich an, Tieren das Leben zu nehmen und sie brutal zu quälen. Brady selbst sagte später aber, dass diese Erzählungen frei erfunden seien. Während seiner Jugend besuchte Brady dann die Shoreland Academy für begabte Kinder, eine Schule für Kinder mit überdurchschnittlich guten Noten. Während seiner Zeit an der Akademie musste er 2-mal vor den Jugendrichter treten, weil er wegen Einbruchs festgenommen wurde. Nach seinem 15. Geburtstag verließ er die Akademie und fing an zu arbeiten. Er hatte ebenfalls eine feste Freundin, jedoch endete diese Beziehung, nachdem er sie mit einem Messer bedroht hatte, weil sie sich mit einem anderen Jungen traf. Wieder wurde er vor Gericht gestellt und in 9 Punkten angeklagt. Er bekam einen Freispruch auf Bewährung unter der Voraussetzung, dass er bei seiner leiblichen Mutter einzog. Diese hatte mittlerweile aber wieder geheiratet und lebte in Manchester in England. Brady zog also zu den beiden und bekam durch den neuen Mann seiner Mutter auch einen Job auf dem Smithfield Market. Er nahm ebenfalls den Nachnamen des neuen Mannes an. Obwohl er einen guten Job machte, wurde er dann auf dem Markt beim Diebstahl erwischt. Er hatte versucht, einen Sack voller Wachssiegel zu stehlen. Für diese Tat bekam er dann eine 3-monatige Haftstrafe, welche er im Strangeways Prison absaß. Da er aber immer noch unter 18 Jahre alt war, wurde er danach für 2 Jahre in eine Korrektionsanstalt geschickt. Erst in London und danach in Yorkshire. In Yorkshire braute er dann heimlich Alkohol, wurde dabei erwischt und in eine deutlich strengere Anstalt in Hull geschickt. Am 14. November 1957 wurde er dann schließlich entlassen und er zog zurück nach Manchester, wo er zwar versuchte zu arbeiten, jedoch hasste er es und wurde schnell wieder gefeuert. Er war nun an einem Punkt in seinem Leben, wo er wusste, dass er etwas ändern musste. Er ging also los zur örtlichen Bibliothek und ließ sich mehrere Bücher über Buchhaltung aus, die er laut Aussage der Mutter in seinem Zimmer verschlang. Er verbrachte meist mehrere Stunden am Stück alleine, um sich darauf zu konzentrieren. Im Januar 1959 fing er dann an, für eine Firma namens Millwards Merchandising zu arbeiten. Dort beschrieben ihn seine Kollegen als ruhigen, pünktlichen jungen Mann mit einer kurzen Zündschnur. Er fuhr außerdem ein Motorrad und las Bücher über den Nationalsozialismus. Die zweite Person, über die wir jetzt sprechen müssen, ist Myra Hindley. Hindley wurde am 23. Juli 1942 in Crumpsall in Manchester geboren. Hindleys Vater war Alkoholiker, der oft seine Frau und Tochter zu Hause verprügelte. Generell war der gesamte Zustand des Hauses chaotisch, weshalb Hindley auf einer dreckigen Matratze auf dem Boden schlafen musste, direkt neben dem Doppelbett der Eltern. Im August 1946 bekam das Paar dann noch ein zweites Kind, was die Situation zusätzlich verschlechterte. Im Jahr 1947 wurde Hindley dann im Alter von 5 Jahren zu ihrer Großmutter geschickt, um dort zu leben. Ihre Eltern sahen sie trotzdem noch jeden Tag. Durch den Einfluss des gewalttätigen Vaters sollte sie dann auch das Kämpfen lernen. Als ein Junge aus der Nachbarschaft sie kratzte, lief sie zurück zu ihrem Vater, der ihr drohte, sie mit einem Gürtel zu verprügeln, wenn sie sich nicht an dem Jungen rächen würde. Sie ging also zurück zu dem Jungen und schlug ihn nieder. In ihrem Tagebuch vermerken sie diesen Kampf als ihren ersten richtigen Sieg. Professor Malcolm McCulloch von der forensischen Psychiatrie der Cardiff University sagte dazu, dass Hindley Gewalt von zu Hause gewohnt war und für die Gewalt von außen von ihrem Vater sogar belohnt wurde. Dieses Verhalten hätte deshalb lebenslange Konsequenzen für Hindley gehabt. Im Juni 1957 ertrank dann ihr bester Freund Michael Higgins. Hindley hatte an diesem Tag abgelehnt mitzukommen und machte sich extreme Vorwürfe, da sie eine sehr gute Schwimmerin war. Diese Vorwürfe sollten sie dann sehr, sehr lange begleiten. Kurz nach der Beerdigung von Higgins fing sie auch an, die örtliche Kirche öfters zu besuchen. Zwar war sie schon von klein auf eng mit der katholischen Kirche durch ihre Eltern verbunden, aber dieses Erlebnis veränderte nochmal ihre Einstellung, weshalb sie im November 1958 an ihrer Erstkommunion teilnahm. Ihr erster Job war dann als Büroaushilfe bei einer örtlichen Elektrotechnikfirma. Dort war sie extrem beliebt, weshalb die anderen Mitarbeiterinnen für sie Geld sammelten, nachdem sie ihren ersten Lohn auf dem Weg nach Hause verloren hatte. Mit 17 Jahren war sie dann auch das erste Mal verlobt, jedoch löste sich diese Verlobung wieder auf, da sie den Mann für unreif hielt. Privat nahm sie an Judo-Kursen teil, jedoch war sie dort weniger beliebt, da sie deutlich brutaler zugriff als die anderen. Nachdem sie bei der Elektrotechnikfirma gekündigt hatte, fing sie in einem Ingenieurbüro an zu arbeiten, wurde jedoch nach 6 Monaten wegen zu häufigen Fehlzeiten gekündigt. Wie der Zufall es so wollte, fing im Januar 1961 auch Hindley an, bei der Firma Millwards Merchandising zu arbeiten. Obwohl die beiden nie ein Wort miteinander gesprochen hatten, war Hindley fasziniert von Brady. Sie schrieb in ihrem Tagebuch immer wieder von ihm und obwohl sie auf Dates mit anderen Männern ging, dachte sie dabei immer nur an ihn. Am 27. Juli sprachen die beiden dann das erste Mal miteinander und es sollte noch einmal bis zum 22. Dezember 1961 dauern, bis Brady sie endlich auf ein Kinodate einlud. Schnell merkten die beiden, dass sie auf eine ähnliche Weise seltsam waren. Sie gingen immer wieder zusammen ins Kino, um dort Filme ab 18 zu schauen, bevor sie zurück zu Hindleys Wohnung gingen, um dort deutschen Wein zu trinken. Brady zeigte ihr dann auch seine ganzen Bücher über Deutschland und schon bald verbrachten sie jede Mittagspause damit, sich über die Gräueltaten der Deutschen auszutauschen. Hindley begann dadurch, die Taten der Deutschen zu glorifizieren und sie selbst wollte der arischen Perfektion entsprechen. Sie färbte sich also die Haare blond und trug roten Lippenstift. Die Beziehung war von Anfang an toxisch, denn Brady setzte sie oft auf Drogen, aber sie war so besessen von ihm, dass sie es nicht weiter störte. Sie war völlig in seinen Bann gezogen und würde alles für ihn tun. Je länger die beiden zusammen waren, desto mehr veränderte sich Hindley. Sie fing an, hohe Stiefel, kurze Röcke und Lederjacken zu tragen. Zur damaligen Zeit waren solche Klamotten nicht so akzeptiert wie heute, weshalb sie für viel Aufsehen sorgte damit. In der Bibliothek waren die beiden mittlerweile als das merkwürdige Paar bekannt, welches nur Bücher über Philosophie und Folter auslieh. Die beiden fingen dann auch an, einen gemeinsamen Banküberfall zu planen. Dafür mieteten sie sich sogar mehrfach einen Lieferwagen, den Hindley fuhr, obwohl sie zur damaligen Zeit noch gar keinen Führerschein hatte. Nebenbei ging Hindley auch immer wieder zu einem örtlichen Schießstand, um den Umgang mit Waffen zu lernen, denn sie hatte sich mit dem Besitzer angefreundet. Über diesen Freund konnte sie dann auch Kontakt zu einem Waffenhändler aus Manchester herstellen, der ihr ein Kaliber 22 Gewehr verkaufte. Lediglich die Mitgliedschaft zum örtlichen Pistolenverein wurde ihr verwehrt, da sie laut Aussage des Freundes eine schlechte Schützin sei. Über Kontakte konnte sie dann aber noch 2 Pistolen von Mitgliedern des Vereins erwerben. Der Plan, eine Bank zu überfallen, verlief dann aber im Sande. Dafür konnten die beiden sich für ein weniger verbotenes Hobby interessieren, die Fotografie. Brady machte öfter Fotos von Hindley mit ihrem Hund Puppet und mit der Zeit rüstete er sein Equipment immer weiter auf, bis er sogar eine eigene Dunkelkammer bauen konnte. Zusammen machten sie dann meist eher freizügige Fotos für die damalige Zeit. Im Juli 1963 fing Brady dann an, über den perfekten Mord zu sprechen. Dabei war sein großes Vorbild der Roman Compulsion von Meyer Levins. In dem Roman geht es um eine fiktionale Version des Leopold und Loeb-Falls. Die beiden hatten zusammen versucht, die perfekte Tat zu begehen. Das Paar zog also gemeinsam in das Haus der Großmutter von Hindley und schon bald sollten sie ihre Pläne zur Realität werden lassen. Am 12. Juli verschwand die damals 16-jährige Pauline Reed. Pauline war mit der jüngeren Schwester von Hindley befreundet gewesen und war in einer Beziehung mit einem Jungen namens David Smith. David Smith war vorbestraft, weshalb die Polizei ihn als erstes verhörte. Es konnte allerdings keine Verbindung zum Verschwinden hergestellt werden, weshalb er wieder gehen gelassen wurde. Hindley und Brady wurden in dieser Angelegenheit nicht befragt, was vielleicht die darauffolgende Serie hätte beenden können, noch bevor sie richtig begann. Brady hatte nämlich mit Hindley gesprochen, dass sie gemeinsam durch die Stadt fahren würden, auf der Suche nach einem Opfer für die perfekte Tat. Dabei fuhr er mit dem Motorrad voraus und Hindley sollte mit dem Auto folgen. Immer wenn er ein passendes Opfer sah, gab er ihr ein Signal mit der Lichthupe. Genau so waren sie nämlich auch am 12. Juli unterwegs gewesen, als sie Pauline sahen und beschlossen, sie zu entführen. Pauline war gerade auf dem Weg zu einer Tanzveranstaltung und Hindley bot ihr an, sie mitzunehmen. Nachdem Pauline eingestiegen war, sagte Hindley, dass sie einen sehr teuren Handschuh im Saddleworth Moor verloren hatte und ob Pauline ihr nicht bei der Suche helfen konnte. Nachdem sie eingewilligt hatte, fuhren die beiden also davon. Was genau dann im Moor passiert, ist bis heute unklar, denn Hindley versuchte sich immer wieder rauszureden. Laut ihrer Version kam Brady irgendwann an und nahm Pauline alleine mit in den Moor. Erst nachdem er sich schwer verletzt hatte, holte er Hindley dazu. Dort soll er auch zugegeben haben, dass er sich an dem Mädchen vergangen hatte. Danach holte er eine Schaufel und vergrub sie. Brady allerdings behauptete danach, dass Hindley bei allem anwesend war und sogar aktiv mitgemacht hatte. Am 23. November wurde dann der 12-jährige John Kilbright von einem Markt in Ashton-under-Lyne weggelockt. Es wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, bei der über 700 Zeugenaussagen aufgenommen und 500 Vermisstenanzeigen gedruckt wurden. Nach 8 Tagen durchkämmten 2000 freiwillige Sucher Brachflächen und verlassene Gebäude in der Nähe auf der Suche nach dem Kind. Hindley mietete in den Wochen nach dem Verschwinden immer wieder ein Fahrzeug und fuhr damit umher. Im Februar 1964 kaufte sie sich dann auch ein eigenes Auto, welches sich später gegen ein Mini-Pickup tauschte. Für alle, die meinen Short gesehen hatten zu diesem Fall, das Foto, welches ich euch dort gezeigt habe, ist genau dort entstanden, kurz nachdem sie mit John das gleiche gemacht hatten wie mit Pauline. Am 16. Juni 1964 verschwand dann im Stadtteil Longside in Manchester der 12-jährige Keith Bennett. Die Polizei verdächtigt in diesem Fall zuerst den Stiefvater Jimmy Johnson, welcher daraufhin 4-mal zum Verhör vorgeladen wurde. Die Dielen unter dem Familienhaus wurden untersucht und schon bald war die komplette Straße auf den Kopf gestellt worden. Am 15. August 1964 heiratete die Schwester von Hindley dann David Smith, den Verdächtigen im Fall Pauline Reed. Die Hochzeit war dabei sehr überstürzt vollzogen worden. Die Schwester war im 7. Monat schwanger und David Smith gerade einmal 16 Jahre alt. Hindley war von Anfang an nicht mit der Hochzeit einverstanden, weshalb sich das Paar an diesem Hochzeitstag nicht beteiligte. Am Tag nach der Hochzeit schlug Brady aber vor, dass die vier doch zusammen einen Tagesausflug nach Windermere unternehmen könnten. Es war das erste Mal, dass Brady und Smith miteinander sprachen und Brady war direkt von Smiths Auftreten beeindruckt. Bei diesem Ausflug unterhielten die beiden sich auch über die Verteilung von Reichtum, Banküberfälle und die Gesellschaft. Smith war offensichtlich auch begeistert von Brady und zahlte den ganzen Tag über für sein Essen und Wein. Nach diesem Ausflug beschlossen sie, solche Ausflüge öfter zu unternehmen, obwohl Hindley eifersüchtig war auf die Freundschaft der beiden Männer. Kurze Zeit später zogen Brady und Hindley in eine neue Wohnung, denn es gab Nachkriegssanierung der Slums von Manchester, wodurch sie in eine bessere Wohnung in einem Sozialwohnhaus in der Nähe der Stadt Hyde bekamen. Dort freundete sich das Paar mit der 11-jährigen Patricia Hodges an, die Tochter eines Nachbarn. Gemeinsam reisten sie mit dem Kind dann in den Saddleworth Moor, um dort Torf zu sammeln. Viele aus der Gegend taten dies, um den Boden in ihren neuen Gärten zu verbessern, der voller Lehm und Bauschutt war. Am frühen Morgen des 26. Dezember 1964 brachte Hindley ihre Großmutter zu Verwandten. Am selben Tag verschwand die 10-jährige Leslie Ann Downey von einem Jahrmarkt. Wie schon zuvor wurde auch hier der Stiefvater zuerst von der Polizei verdächtigt und es gab eine große Suchaktion ohne Erfolg. Am Abend des Verschwindens weigerte sich Hindley dann, die Großmutter wieder mit nach Hause zu nehmen, weshalb sie bei den Verwandten übernachten musste. Erst am nächsten Morgen war sie bereit, sie wieder mitzunehmen. Anders als bei den Taten zuvor, brachten die beiden das Kind nicht zum Moor, sondern zu sich nach Hause. Dort nahm sie sich sogar eine Audiokassette mit der Tat auf denen man die Stimmen der beiden hört, was gegen die Aussage spricht, dass Brady alleine war. Erst am nächsten Tag brachten sie die leblose Leslie dann zum Moor, um sie zu vergraben. Im Jahr 1965 wurde Hindley dann 23 und ihre Schwester und ihr Freund zogen in die Nähe, weshalb die beiden Paare sich jetzt noch öfter sahen als vorher. Am 6. Oktober 1965 fuhr das Paar dann zum Hauptbahnhof von Manchester, um sich dort ein weiteres Opfer auszusuchen. Brady trat dann auf den 17-jährigen Edward Evans, einem Ingenieurslehrling aus Ardwick. Brady hatte ihm ein wildes Abenteuer versprochen und gemeinsam fuhren sie zurück in die Wohnung, wo sie eine Flasche Wein tranken. Nach einiger Zeit schickte Brady dann Hindley los, um David Smith zu holen, mit dem er mittlerweile sehr eng befreundet war. Hindley brachte ihn in die Wohnung, wo er in die Küche geführt wurde. David sagte über den Abend später gegenüber der Polizei das Folgende: "Ich wartete etwa ein oder zwei Minuten, dann hörte ich plötzlich einen furchtbaren Schrei. Er klang wie der einer jungen Frau, wirklich sehr schrill. Dann gingen die Schreie weiter, einer nach dem anderen, wirklich laut. Dann hörte ich Myra sehr laut rufen: Dave, hilf ihm. Als ich hineinstürmte, blieb ich einfach im Wohnzimmer stehen und sah einen jungen Burschen. Er lag mit Kopf und Schultern auf dem Sofa, seine Beine ragten auf den Boden. Er lag mit dem Gesicht nach oben. Ian stand über ihm, ihm zugewandt, mit den Beinen zu beiden Seiten der Beine des jungen Mannes. Der Junge schrie immer noch. Ian hatte eine Axt in der Hand. Er hielt sie über seinen Kopf und schlug dem Jungen mit der Axt auf die linke Seite des Kopfes. Ich hörte den Schlag. Es war ein furchtbar harter Schlag. Es klang schrecklich." Smith sah dann also zu, wie Brady ihm das Leben nahm und ihn danach in eine Plastikfolie einwickelte, da er zu schwer war, um ihn wegzutragen. Smith sagte dem Paar, dass sie gemeinsam am nächsten Tag die Überreste wegtragen könnten und ging nach Hause mit dem Versprechen, wiederzukommen. Gegen 3 Uhr nachts kam er dann zu Hause an und bat seine Frau, ihm eine Tasse Tee zu kochen. Diese Tasse trank er dann auch, bevor er sich übergab und dann seiner Frau alles erzählte. Um 6.10 Uhr morgens rief er dann die Polizei von einer Telefonzelle aus. Aus Angst, dass Brady ihn angreifen könnte, verließ er das Haus nur noch mit einem Schraubenzieher bewaffnet. Der Polizeikommissar Bob Talbot machte sich dann mit einem Kollegen auf zur Wohnung von Brady und Hindley. Verkleidet als Brotlieferanten klopfte er an der Tür und Hindley machte auf. Er fragte sie, ob ihr Mann zu Hause sei, aber sie sagte, dass sie keinen Mann habe. Erst danach gab er sich als Polizeibeamten zu erkennen, weshalb Hindley ihn doch zu Brady führte, der gerade im Wohnzimmer einen Brief an seinen Arbeitgeber schrieb. Talbot fragte nach der Gewalttat, aber Brady bestritt alles, weshalb sie sich im Haus umsahen. Dabei bemerkten sie, dass das Gästezimmer abgeschlossen war. Brady sagte, der Schlüssel sei auf seiner Arbeit, weshalb die Polizei ihm anbot, ihn dort abzuholen. Brady merkte, dass er mit seinen Lügen nicht weiterkam, weshalb er doch den Schlüssel aushändigte und die Tür öffnete. Im Inneren des Gästezimmers fanden die beiden dann den leblosen Jungen und Brady wurde festgenommen. Während sie dann auf dem Weg nach draußen waren, erzählte Brady, dass er und der Junge einen Streit hatten, der außer Kontrolle geraten war. Hindley selbst wurde nicht verhaftet, aber sie verlangte, mit ihrem Mann mitkommen zu dürfen. Sie verweigerte die Aussage und sagte ihrem Arbeitgeber am nächsten Tag, dass er sie kündigen sollte, damit sie Arbeitslosengeld bekommen konnte. Nebenbei verbrannte sie auch Umschläge von Brady, in denen angeblich Pläne für Banküberfälle festgehalten wurden. Im Oktober kam die Polizei dann aber doch auf die Idee, dass Hindley an der Tat und an anderen beteiligt gewesen war, weshalb sie am 11. Oktober ebenfalls festgenommen und wegen der Beihilfe angezeigt wurde. Brady sagte in den Verhörungen aber immer wieder, dass Hindley unschuldig sei und David Smith eigentlich dabei geholfen hatte. Der Grund, weshalb die Polizei nun aber nicht mehr nur von einer, sondern mehreren Taten ausging, war, weil sie ein altes Schulheft mit dem Namen von John Kilbride in der Wohnung der beiden gefunden hatten. Smith sprach außerdem davon, dass Brady ihn gebeten hatte, alle belastenden Bücher zurückzugeben. Wenig später fand die Polizei bei einer Durchsuchung von Spinden im Bahnhof von Manchester mehrere Koffer, die auf Hindley ausgeschrieben waren. In den Koffern fanden sie dann eine Reihe von Kostümen, Notizen und Fotos. Vor allem aber auch 9 Fotos, die die verschwundene Leslie Downey zeigte, sowie eine Kassette, die die ganze Tat aufgezeichnet hatte. Die Mutter von Leslie Downey konnte sie auf den Bildern und der Tonbandaufnahme dann identifizieren. In der Nachbarschaft wurden die Leute auch immer wieder zu Brady und Hindley befragt, darunter auch Hodges. Aufgrund dessen fuhr die Polizei selbst irgendwann zum Moor, um dort nach Hinweisen zu suchen. Am 16. Oktober fanden sie dann einen Armknochen, der aus dem Torf herausragte. Es handelte sich um den Arm von Leslie Downey. Durch die gefundenen Fotos und Hilfe der Nachbarn konnten dann noch mehr Orte aus den Fotos wiedergefunden werden. So fanden sie am 21. Oktober dann die Überreste von Kilbride. Die Ermittler glaubten, dass Brady und Hindley noch bei weiteren vermissten Fällen schuldig waren, jedoch kam irgendwann der Winter und die Suche musste abgebrochen werden. Brady gab dann zu, dass er die Fotos zwar gemacht hatte, aber die verschwundenen Kinder von 2 Fremden abgeholt worden waren und er sie nie weggebracht hätte. Am 2. Dezember wurde Brady dann wegen der Tat an Kilbride, Downey und Evans angezeigt. Hindley wurde nur für die Tat an Downey und Evans angeklagt, sowie bei der Beihilfe im Fall Kilbride. Zusätzlich wurde ein Tierarzt dazu gezogen, der das Alter des Hundes auf den Fotos bestimmen sollte. Da man den Hund auf den Bildern in verschiedenen Phasen seines Lebens sah, konnte dadurch bestimmt werden, wann ungefähr die Fotos gemacht wurden. Dafür sollte allerdings der Hund untersucht werden, was er nicht überlebte. Polizisten sagten später, dass dies der einzige Moment war, in dem Hindley so etwas wie Gefühle zeigte. Am 19. April 1966 begann der Prozess gegen die beiden. Insgesamt sollte er dann 14 Tage gehen. Besonders war, dass der Angeklagtenstand mit Panzerglas ausgestattet war, da man Angst hatte, dass jemand versuchen könnte, ihnen das Leben zu nehmen. Denn nachdem die Öffentlichkeit von diesen Fällen erfahren hatte, entbrannte eine Wut auf die beiden, wie man es vorher kaum kannte. Hotels in der ganzen Stadt waren von Journalisten ausgebucht und Schaulustige kamen aus der ganzen Welt angereist, um diesen Prozess zu verfolgen. Dabei war Smith der Hauptzeuge in diesem Fall. Bereits bevor der Prozess begonnen hatte, boten ihm Zeitungen über 6.000 Pfund für die Rechte an seiner Geschichte an. Mit der heutigen Inflation wären das ungefähr 115.000 Euro. Smith nahm dann ein Angebot in Höhe von 1.000 Pfund an, weil ihm versprochen wurde, zukünftige Zahlungen zu bekommen, sowie einen Bonus von noch einmal 1.000 Pfund, wenn beide schuldig gesprochen werden würden. Als das herauskam, wurde vom Gericht eine weitere Untersuchung gegen die Zeitung eingeleitet, da es sich um eine grobe Einmischung in den Lauf der Justiz handeln könnte. Sie kamen dann aber zu dem Entschluss, dass seine Aussagen nicht stark beeinflusst wurden durch den zusätzlichen Geldfaktor. Brady und Hindley plieden beide aber auf nicht schuldig. Insgesamt sagten die beiden dann über 14 Stunden lang aus. Brady gab zu, dass er Evans mit der Axt angegriffen, jemand anderes ihm aber dann das Leben genommen hatte. Hindley sagte zusätzlich, dass die Fotos vom Saddleworth Moor gar nicht in der Nähe der Gräber der Opfer gemacht worden waren. Danach wurde das 16-minütige Tape von der Tat an Downey abgespielt. Auf dem Band hört man ganz klar die Stimmen von Brady und Hindley. Hindley gab dann zu, dass sie schroff und grausam gegenüber Downey gewesen sei, aber nur, weil sie Angst hatte, dass jemand die Schreie des Kindes hören könnte. Bei der Tat selbst oder den Aufnahmen der Fotos soll sie jetzt aber nicht dabei gewesen sein. Sie selbst sagte, dass sie entweder im Keller war, aus dem Fenster geschaut hatte oder gerade in der Badewanne war. Am 6. Mai zog sich die Jury dann für knapp 2 Stunden zurück. Brady und Hindley wurden dann in allen Fällen für schuldig erklärt. Zu ihrem Glück wurde die Todesstrafe kurz vorher aber abgeschafft, weshalb sie nur eine lebenslange Haftstrafe bekamen. Beide wurden danach in unterschiedliche Gefängnisse gebracht. Brady ins Durham-Gefängnis und Hindley ins Holloway-Gefängnis. Im Jahr 1986 fuhr Hindley dann 2-mal mit der Polizei zurück zum Moor, denn die Mutter von Keith Bennett hatte einen Brief an Hindley geschickt mit der Bitte, den Fall aufzulösen. Die Polizei glaubte zur damaligen Zeit nämlich, dass die beiden an mehr als nur den 3 bereits aufgeklärten Fällen schuldig waren. Über 200 Polizisten sicherten den Moor ab in der Zeit, denn Hindley war dort jetzt frei auf der Suche. Hindley selbst war bei dem ersten Besuch aber sichtlich nervös, vor allem weil ein Helikopter die ganze Zeit über ihrem Kopf flog. Am 19. Dezember kam dann auch David Smith, der mittlerweile 38 Jahre alt war, zu dem Moor, um der Polizei bei der Suche zu helfen. Am 10. Februar 1987 gab Hindley dann weitere Taten, insgesamt 5 zu, blieb aber bei ihrer Aussage, dass sie bei den tatsächlichen Taten nie anwesend war. Der leitende Ermittler glaubte ihr aber kein Wort und sie hatten das Gefühl, dass es eher ein Schauspiel war, um doch noch auf Bewährung freigelassen zu werden. Auch Brady wurde mit dem Geständnis von Hindley konfrontiert und dieser sagte, dass er ebenfalls gestehen würde, wenn man ihm die Möglichkeit gebe, sich das eigene Leben zu nehmen. Die Polizisten konnten ihm diesen Wunsch natürlich nicht gewähren. Am 1. Juli konnten dann endlich die Überreste von Pauline Reed gefunden werden, nur 90 Meter von dem Ort, an dem Downey begraben war. Brady durfte daraufhin auch 2-mal die Gegend besuchen, um Keith Bennett zu finden. Zwar sagte er, dass er die Stelle gefunden hatte, jedoch konnten die Überreste dort nie gefunden werden. Kurze Zeit später schrieb Brady dann noch einen Brief an einen BBC-Reporter und erzählte von weiteren 5 Taten, an denen er schuldig war. Dabei soll es ein Opfer in Manchester, 2 in Schottland, einen weiteren im Saddleworth Moor gegeben haben, sowie eine Frau, die er in einen Kanal geworfen hatte. Da es zu den Beschreibungen aber keine Vermisstenmeldungen gab, wollte die Polizei diese nicht weiter untersuchen. Auch Hindley sagte, dass sie von diesen Taten nichts wusste. Im Jahr 2017 wurde ein Antrag gestellt, um 2 Koffer von Brady zu öffnen, die eventuelle Hinweise auf Keith Bennett beinhalten könnten. Der Antrag wurde aber abgelehnt. Im Jahr 2022 wurde dann noch ein Knochen gefunden, von dem man ausging, dass er menschlicher Kiefer sein könnte. Keine weiteren Knochen wurden gefunden und die Polizei stellte die Suche erneut ein. Brady wurde im Gefängnis von einem Psychiater untersucht und es wurde festgestellt, dass er ein Psychopath war. Deshalb wurde er vom Gefängnis im Jahr 1985 in das Ashworth Krankenhaus verlegt. Dort führte er mehrmals Hungerstreiks durch und erzählte, dass die Wärter vor Ort sehr brutal mit ihm umgingen und ihn mehrfach geschlagen hatten. Im Jahr 2001 brachte er dann auch ein eigenes Buch heraus, in dem er sich mit Serienkillern aller Welt befasste. Er übersetzte außerdem 20 Jahre lang Bücher in Blindenschrift, bis ihm die Maschine diesen Job abnahm und er bot ebenfalls an, seine Niere zu spenden, jedoch wurde das abgelehnt. Im Jahr 2012 verlangte er dann, dass man ihn zurück in ein normales Gefängnis schickte, damit er dort verhungern konnte. 5 Jahre später, am 15. Mai 2017, verstarb er dann an einer Lungenkrankheit. Seine Asche wurde nachts ins Meer gestreut, ohne Zeremonie. Hindley wiederum versuchte sofort nach der Verhandlung gegen das Ergebnis vorzugehen, jedoch auch ohne Erfolg. Im Jahr 1971 trennte sie sich offiziell von Brady und verliebte sich in eine Wärterin namens Patricia. Kurze Zeit später wurde ihr Status von Kategorie A auf B geändert, was bedeutet, dass sie Zugang auf eine Grünanlage außerhalb des Gefängnisses hatte. Gemeinsam mit ihrer neuen Freundin plante sie dann auch einen Gefängnisausbruch. Dabei wurde sie aber erwischt und die Wärterin bekam eine 6-jährige Haftstrafe. Hindley wurde dann gesagt, dass sie mindestens 25 Jahre im Gefängnis verbringen müsste, bevor man sie auf Bewährung freilassen könnte. Diese Dauer wurde dann auf 30 Jahre erhöht, bevor das Limit auf Lebenszeit erhöht wurde. Zwischen den Jahren 1997 und 2000 stellte Hindley 3 Anträge gegen diese Entscheidung, jedoch wurden alle 3 abgelehnt. Durch eine Kampagne im Jahr 2002 stand ihre Freilassung dann tatsächlich kurz davor und es wurden bereits Pläne gemacht, um ihr eine neue Identität zu besorgen. Es wurde dann aber entschieden, dass nicht Politiker, sondern Anwälte das finale Recht hätten zu entscheiden, ab wann man freigelassen werden kann, weshalb Hindley doch weiter im Gefängnis bleiben musste. Dieses Urteil bekam Hindley selbst aber nicht mehr mit, denn sie verstarb am 15. November 2002 im Alter von 60 Jahren an einer Lungenentzündung. Sie war lange Kettenraucherin gewesen. Davor litt sie an Angina und erlitt ein Hirnaneurysma. Ihre Asche wurde 4 Monate später von ihrer Ex-Freundin Patricia in einem Park in der Nähe des Saddleworth Moors verstreut. David Smith wurde immer wieder Opfer von Angriffen in der Stadt, denn die Leute glaubten, dass er etwas mit den Taten zu tun hatte. Im Jahr 1969 musste er für 3 Jahre ins Gefängnis, nachdem er auf einen anderen Mann eingestochen hatte. Ebenso wurden seine Kinder vom Jugendamt weggenommen. Nach seiner Freilassung trennte Smith sich von seiner Frau, die ebenfalls von ihrer Familie verstoßen wurde. Er zog daraufhin mit einer 15-Jährigen zusammen, die er dann heiratete. Er bekam ebenfalls das Sorgerecht für seine 3 Söhne zurück. Im Jahr 1972 wurde Smith dann erneut wegen Totschlags vor Gericht gestellt, denn er hatte einen Vater, der Krebs im Endstadium hatte, das Leben genommen. Er bekam eine 2-tägige Haftstrafe. Im Jahr 2012 verstarb er dann an Krebs. Das Haus, in dem Hindley und Brady lebte, wurde im Jahr 1987 abgerissen.
Und das war unser heutiger Fall. Was sind eure Gedanken dazu? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Glaubt ihr wirklich, dass Hindley an nichts beteiligt war? Oder glaubt ihr, dass sie lügt? Ich bin gespannt, was ihr schreibt, denn ich lese immer noch jeden einzelnen Kommentar. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt und noch nicht abonniert habt, dann holt es doch gerne nach. Falls ihr noch mehr Content von mir sehen wollt, dann klickt doch gerne mal hier oben auf den Livestream-Kanal. Dort habe ich allerlei Videos hochgeladen, die in den Livestreams entstanden sind, wie zum Beispiel Reaction-Videos. Ansonsten habe ich auch noch einen Podcast, den Creepy Crypt Podcast. Dort spreche ich 2-mal die Woche über Horrorfilme. Wenn euch sowas interessiert, dann hört also gerne mal rein. Gute Nacht und bleibt gesund.